Oh, Basti, hey, deine Stimme war gerade so gut. Oh mein Gott.
Ja, danke, danke. Also du willst ja mich jetzt hier aus dem Podcast raushaben. Kann ich denn irgendwas machen, um dich vom Gegenteil zu überzeugen? Also ich weiß, dass du mit RTL gesprochen hast, dass du einen neuen Partner haben willst und so. Und ich habe überlegt, vielleicht kann ich ja irgendwas machen, damit du Bock hast, dass ich weiter dabei bin.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ich bin wieder an Land und Özcan Kosa ist on the run. Er ist mal wieder auf Tour, er ist mal wieder unterwegs, er ist in der Republik unterwegs, um Elektrokästen zu putzen und ich begrüße ihn jetzt, den Anzeigenhauptmeister aus der Türkei, Özcan Kosa. Hallo kleine Maus.
Ich bin traurig, Basti.
Warum?
Türkei ist rausgeflogen, Deutschland ist rausgeflogen. Was hat das Leben jetzt noch für einen Sinn, sag mal bitte.
Du hast recht. Jetzt, wo wir uns nicht mehr mit anonymen Fußballmillionären identifizieren können, die wir gar nicht kennen, und mit einem Land, von dem wir meistens gar nicht so begeistert sind. Ich war gerade noch beim Bürgeramt Köln. Ich kann sagen, ich liebe Deutschland gar nicht so sehr, wie ich dachte. Wenn du mal den düstersten Ort der Welt sehen willst, weißt du, es gibt ja so den Todesstern, wo so Darth Vader in dieser Kugel drin sitzt, die dann so immer hochgefahren wird, weil er irgendwie nur im Sitzen schlafen kann. Selbst dieser Raum, in dem Darth Vader schläft, oder diese Höhle von Gollum bei Herr der Ringe, ist schöner als das Bürgercenter am Lauritzplatz in Köln-Innenstadt. Das ist wirklich der düsterste Ort der Menschheit. Die haben nicht mal Beleuchtung, weißt du? Die haben oben, gibt's ja diese Zellophanröhren, wie heißt das? Diese Leuchtröhren.
Ja, diese Leuchtröhren, ja.
Mit und davon 800 sind 70% kaputt.
Wirklich, nee, die sind rausgedreht, Bruder. Die sind rausgedreht. Glaub mir, Strom sparen.
Vorne stehen zwei Habibis, die machen Ordner, die sagen dann links, rechts, Bruder, links, 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 rechts, links, wir sind mit links aufzustellen, links. Also die reden
haben die auch so geredet, so wie Orang-Utan-Style?
Die haben leider exakt so geredet, ja. ohne jetzt hier rassistische, jeder, der mal in diesem Bürgercenter war, vorne stehen zwei junge Männer, die würden sonst irgendwie, weiß ich nicht, im Flamingo auf den Ringen stehen. Und irgendwie Leute nach der Nase sortieren. Die hat aber die Stadt Köln weggecasht und hat gesagt, hört mal zu hier, Habibis, wie wär's denn, wenn wir euch jetzt einen Anzug anziehen? Dann könnt ihr euch mal so richtig mächtig fühlen und richtig Leute, die einfach nur den Parkausweis abholen wollen, wie Scheiße behandeln. Die stehen dann draußen und sagen so, sie müssen Kasse, links. Und ich sag, muss ich mich hier anschauen? Links! So, das war ungefähr mein Dialog mit diesem jungen Mann. Wirklich nett. Man fühlt sich aufgenommen,
nett, ja.
Man hat das Gefühl, ja, schön, dass man in Köln angekommen ist.
Aber er wusste zumindest, wo es lang geht, weißt du?
Er wusste, wo es lang geht. Es gibt auch nur links und rechts. Und dann wirst du in so einen Raum geführt. Ich verstehe wirklich nicht, also auch die Sachbearbeiter, die da sitzen müssen, tun mir leid. Du wirst erst in so einen Raum geführt, der sieht wirklich aus, stell dir vor, also so stelle ich mir vor, du kriegst nicht Chemotherapie in einem sehr billigen Krankenhaus in Äthiopien. So in etwa. So ein Raum, einfach ohne alles, keine Fenster, die Fenster sind zugehangen und da ist so eine riesige Leinwand, die macht gar keinen Sinn, auf der Sachen eingeblendet werden, die alle keinen Sinn machen. Und oben ist so ein ganz kleiner Fernseher, da steht deine Nummer drauf, die du vorher gezogen hast. Und dann kommt auch immer so ein Geräusch, so wenn ein Mensch abgearbeitet ist, so ein und dann guckst du so hoch und schade, es sind noch 712 Leute vor mir.
Ja, so fühlen
und dann
sich,
wackelst du in diesen Raum.
So fühlen sich die Kanaken bei Tipico, Alter. Die... Wobei, du bist ja auch so ein Typ, Alter, der zockt. Warum nur Kanaken, Alter? Du bist doch der Typico, Alter. Ja,
ich bin Typico Kanaken. Weißt du, was die Scheiße war? Ich war in Norwegen, als Deutschland verloren hat. Ich konnte nicht mal wetten. Internationale Wettregeln verboten mir. Ich habe versucht, mit einem VPN mich bei bwin einzuloggen, aber das ist illegal.
Digga, wie süchtig bist du?
Aber weißt du, was das Schlimme ist? Ich hätte sogar 2-1 richtig gesetzt. Ich hätte nämlich gegen Deutschland gewettet, weil ich war mir sicher, dass die Spanier uns die Hosen ausziehen.
Oh nein.
Wobei, mal ganz kurz vorweggeschickt, aus meiner Sicht, und du weißt, ich bin Fußballexperte, mich ruft Buschmann an, wenn er Infos haben muss. Biljana Buschhaus ruft mich an. Uli Hoeneß hat sich letztens gemeldet, hat gesagt, Basti, wie ist deine Meinung zur Situation? Ich habe gesagt, hör zu, Uli, so und so. Also wenn einer von Fußballregeln Ahnung hat, und ich schicke jetzt schon mal vorweg, wir haben nur verloren, weil dieser kaputte Schiri nicht in der Lage war, ein Handspiel zu sehen. So, also wirklich jetzt mal ohne, also ohne Scherz, Bruder. Es gibt ja wirklich viele Diskussionen im Fußball und ich habe nicht viel Ahnung von Fußball. Aber wenn jemand den Arm von seinem Körper wegstreckt und damit und der Ball den Ball den Arm trifft und eine ganz klare Torchance dadurch verhindert wird in der 11. Minute, dann ist das Elfmeter, Handspiel, Handelfmeter im 16-Meter-Raum ist Handelfmeter. So ist es halt. Das steht in jedem, das wird dir jeder Schiri sagen. Das haben die Kommentatoren im Fernsehen gesagt. Das hat der Bundestrainer nach dem Interview, also im Interview nach dem Spiel gesagt. Das gesamte Spiel wäre anders gelaufen, wenn er einfach diesen beschissen. Ich verstehe es nicht. Es gibt, ich weiß, ich rage gerade, aber du kannst gleich alles dazu sagen, was du
willst. Nein, hau rein, Alter. Du hast volle Energie gerade, Bruder.
Ich bin voll Energie, Bruder. Ich bin wieder da. Jedenfalls. Wir haben diese ganze beschissene Torlinientechnik. Wir haben diese Abseitstechnik, wo wenn Ronaldos linkes Haar im Abseits ist, weißt du, wenn das Armhaar von seinem Finger, wenn das im Abseits ist, dann ist Abseits. Weißt du, wir haben 93 Milliarden Kameras, die feststellen, ob der Ball über der Linie war. Alles.
Ja.
Aber wenn der Schiri sagt, jo, nö, habe ich jetzt nicht gesehen, dass er eine Hand getroffen hat. Aber 90.000 Leute im Stadion haben es gesehen. Und, glaube ich, 38 Millionen vor dem Fernseher haben es gesehen. Aber der Schiri sagt, nö, können wir weiterspielen, passt schon. Das fand ich so krass, Digga. Das fand ich so wahnsinnig billig irgendwie. Und dann haben sie halt 119. Minute ein Tor von den Spaniern kassiert, die gut gespielt haben. Also die haben jetzt nicht unverdient gewonnen, aber es war halt einfach ein Handelfmeter und das Spiel wäre einfach anders ausgegangen. Fertig.
Ja, das ist halt, Bro, da gibt's ja, ich bin voll bei dir. Hand, es gibt ja ein Lied, das heißt Hand is Hand. Na, 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 na. Nee, aber es gibt ja so ein, wie heißt das? Die haben jetzt so ein Interpretationsspielraum bei den neuen Regeln. Es gibt ja irgendwie so Handregelungen jetzt, wenn die Hand zum Körper gezogen wird, keine Ahnung. Und deswegen können die jetzt entscheiden, ob sie es geben oder nicht. Für mich war das auch ganz klar, Alter, der hat einfach auf die Hand, also die Hand war ja gestreckt. Das war, wer ist sein Pimmel? Guck mal. Wer ist ein Pimmel, der so zwischen den Beinen hängt und dann bam, und dann wäre da abgeprallt, hätte ich gesagt, okay, das muss man jetzt nicht pfeifen, aber die Hand, das war schon krass, Alter. Aber Bro, Fußball ist halt richtig mit allen Mitteln. Also für
alles
die Spanier,
richtig.
Ja,
du hast
für
ja völlig recht, aber es geht einfach darum, du kannst doch nicht diese ganze Technik haben, weißt du, wenn der Schiri gesagt hätte,
ey,
okay,
voll
ich guck
bei
mir
dir,
das
Bro.
Jetzt, es sind 70 Kameras, die das gefilmt haben. Der Schiri hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, und das habe ich in 10 anderen EM-Spielen gesehen, dass der Schiri sagt, okay, ich gehe jetzt darüber und gucke mir das auf dem Bildschirm nochmal an, die Szene, und dann entscheide ich. Okay, finde ich in Ordnung. Er hätte die Möglichkeit gehabt und er hat einfach gesagt, nö, ich gucke mir das nicht mal an. Und das finde ich wirklich krass. Also das verstehe ich dann auch nicht mehr. Das wirkt dann nicht mehr fair, so, weißt du?
Ja, Bro, also es ist oft vieles nicht fair. Also wirklich, beim Fußball, ich denke mir auch manchmal, die haben Leute runtergerissen oder auch im Strafraum packt er den einen am Kragen, zieht den runter oder verdeckt den Torwart. Keine Ahnung, Alter. Wird nicht gepfiffen, aber dann der eine hustet, fällt um und kommt mit seinen Haaren beim anderen an der Schulter an. Der macht eine Schwalbe und dann rote Karte und 8 Jahre gesperrt. Keine Ahnung, ich sag ja, letztendlich ist es Fußball. Es ist voll die Emotion. Ich fand das, was du am Anfang gesagt hast, weil viele sagen immer so, ey, wir haben gewonnen. Nein, wir haben nicht gewonnen. Die haben gewonnen. Weißt du, die gehen mit dem Lamborghini nach Hause. Wir fahren dann mit der Bahn. Das Ding ist, letztendlich ist halt so Länderspiele, da merkt man, wie viel, wie verbunden man dann trotzdem ist. Weißt du? Also man sagt ja jetzt so, ja, das ist mir egal, aber dann merkst du so, wenn du für eine Mannschaft bist und ich, hey, Bro, ich hatte so oft Herzklopfen bei allen Spielen. Also ich habe ja Deutschland- und Türkei-Spiele angeguckt. Hey, ich hatte mein Puls 180, Alter. Richtig, oh mein Gott, schießen jetzt noch ein Tor, nein, die fliegen jetzt raus, nein. Und dann habe ich mir gedacht, manche Leute sind ja auch noch so richtig Hardcore-Bundesliga-Fans. Die machen das jede Woche, Alter. Ich würd, glaube ich, zusammenbrechen.
Die Identifikation mit einem Fußballclub ist
Wahnsinn.
Unglaublich. Ne?
Wahnsinn,
das ist
Wahnsinn,
Wahnsinn. Und,
aber es macht Spaß.
Mein Schwiegervater zum Beispiel war damals Fan von Dortmund. Immer. Ne? Immer Fan von Dortmund. Mhm. Und der konnte sich auch von diesem Gedanken nicht lösen, dass die Leute, die dort spielen, nicht die gleiche Identifikation mit diesem Club haben wie er. Ne? Also, dass das einfach nicht das Gleiche ist.
Ja.
Und der hat dann auch immer unser gesagt über die Spieler. Unser Aubameyang, unser Ober. Der Ober, der macht das. Der Ober, der spielt, der bleibt ja immer beim BVB. Der Ober liebt den BVB. Und ich denke so, du glaubst wirklich, dass dieser aus, ich glaube, Nordafrika stammende junge Mann, der einen teflonierten, schwarzen Batman-Lamborghini fährt, tief verliebt ist in die Ruhrgebietsstadt Borussia Dortmund? Und so war es dann auch. In der nächsten Saison hat er dann woanders gespielt und das hat mein Schwiegervater damals als Hochverrat empfunden. Das ist aber halt im Fußball nicht mehr so. Ich glaube, ich habe es auch schon im Podcast schon mal erzählt. Uwe Seeler ist heute noch legendär, weil er hat ja damals bei Hamburg gespielt. War der, ist vielleicht die große Ikone des HSV und hat in den 60er Jahren ein Angebot aus England gehabt über, ich glaube, 1 Million Mark. Also eine unvorstellbare Summe zu der Zeit. Und er hat irgendwie beim HSV hat er irgendwie 12.000 im Monat oder so verdient oder weniger. Und er hat abgelehnt, weil er gesagt hat, ich verlasse mein Hamburg nicht. Und die Leute glauben heute aber immer noch, dass das für die Fußballspieler in der jetzigen Generation immer noch so wäre wie bei einem Uwe Seeler. Und so ist es halt nicht mehr.
Also ich wollte nur ganz kurz noch sagen, er kommt aus Zentralafrika an der Westküste.
Gabun,
wunderbar. Aus Gabun.
Ja. Gabun, genau. Die Gabun-Viper hat man ja auch genannt. Die Gabun-Viper. Nichts gegen Aubameyang, ist bestimmt ein total netter Bursche.
Ich weiß, was du meinst.
Die bei Uno gespielt haben. Aber glauben die jetzt wirklich, dass Aubameyang, der sehr brüchiges, wenn nicht vorhandenes Deutsch spricht und nur hier hingebracht wurde, um deutschen Fußball zu spielen, sagt, ah nee, also wenn sich jetzt Real Madrid meldet, aber dann bleibe ich aber hier in Dortmund, weil ganz ehrlich,
du bist also ein Bastard.
Das ist so schön hier in Dortmund, wirklich, Phoenixsee, hier kann man ins FZW, Freizeitzentrum West, da treten manchmal Indie-Bands auf, am Bahnhof kann man Crack kaufen, mega, wir haben das Deutsche Fußballmuseum am Hauptbahnhof und warum sollte ich jetzt, ich
und vergesst die Nordstadt
geben,
sich
dann
100 nicht,
Millionen geben, weißt du?
Vergesst die Nordstadt nicht.
Die Nordstadt, Dortmunder Nordstadt, wunderschön. Ich habe ja damals gelebt in der Nordstraße am Nordmarkt in der Nordstadt. Das ist so, wie wenn du in Crackhausen in der Crackstraße in Cracklingburg wohnst.
Scheiße.
Die Bedingung, als ich dahin, ich bin aus Gelsenkirchen dahin gezogen. Und die
und der Crackhausen in der Crackstraße.
Ich konnte mir absolut...
Der war richtig gut, Basti. Der war richtig
Dankeschön.
Gut, Alter.
Vielen Dank.
Ja.
Ich bin dort ausgestiegen, ich hatte 250 Euro im Monat zum Wohnen. So, das war das, was ich hatte.
Und das hat zur Oberklasse gehört. Du warst da ein Aristokrat.
Genau, in der Deutschen habe ich Penthouse gehabt, Bruder.
Du hattest so ein Barock-Outfit und eine weiße Perücke und bist mit 250 Euro bist du mit deinem Pferd durch Crackhausen geritten und alle waren so, ey, der hat 250 Euro im Monat. Was macht der mit dem Geld?
Ja, die waren alle beeindruckt. Und nein, aber ich habe halt an der... Ich habe direkt in der Nordstraße gewohnt, also die wirklich mieseste Straße, die du dir vorstellen kannst, gegenüber von der Würfelmaus, neben der Spielothek. Die Würfelmaus war keine Spielothek, sondern eine Kneipe, in der am Tag vor meinem Einzug jemand erschossen worden ist. So, es waren noch Blutflecken und Kreidezeichnungen auf der Straße, als ich in meine Wohnung eingezogen bin. Mein Vater schleppte damals mit mir Kisten und ich habe ihm erzählt, das wäre Straßenkunst. Ich glaube nicht, dass er es geglaubt hat.
Nee, wirklich? Und also bei dir in der Wohnung ist jemand gestorben, oder? Wo?
Na, direkt vor der Haustür. Ich wohnte gegenüber der Würfelmaus. Ich weiß nicht, ob die Würfelmaus noch existiert, aber das war eine damalige Spielkneipe.
Okay.
Und da ist jemand erschossen worden. Ich glaube, ich weiß sogar mit einer AK oder so. Jedenfalls ist jedenfalls ein etwas schwieriges Viertel gewesen. Ich hatte Prostituierte direkt vor meiner Haustür sitzen, aber so die Art von Prostituierten, wo man... Also nee. Ne? Und,
aber Basti, also, warte. Warst du nicht einmal bei dir in deinem Zimmer und du so, nur kurz Fantasie geschoben, du so, ich gehe ganz kurz runter.
Bruder, ich hatte 250 Euro zum Wohnen und zum Essen. Meine Wohnung hat 198 kalt gekostet. Ich habe 22 Euro Strom gehabt. Da war ich bei 220 Euro. Da wäre nicht mehr viel übrig geblieben von der zahnlosen Erika. Also dementsprechend,
warte mal,
ich musste mir meine Zimbo-Frikadellen kaufen. Verstehst
nein, du? Ich meine nicht, um eine Dienstleistung anzunehmen, sondern anzubieten.
Mann. Ach so, kleiner Wichser. Ja, klar.
Ich meine, dass du dich dazu stellst. Du sagst, hey, ich würde auch was machen, Leute. Ihr müsst einfach nur fragen.
Das wirklich. Also in Dortmunder Nordstadt, das ist schon, ein spezielles Lebensgefühl, sagen wir es mal so. Mallinckrodtstraße, haben sie direkt vor meiner Haustür, das war immer 50er-Zone, haben sie einen überfahren, auf einmal war es 30er-Zone. Münsterstraße, wirklich absolut bezaubernde Ecken. Also wenn man mal so richtig die Mischung aus Pisse, Kotze, Kacke und Tod spüren möchte, dann muss man da einfach nur mal so ein, zwei Tage durchlaufen. Und das Schlimme ist, in der Münsterstraße war die beste Pizzeria von ganz Dortmund, mit Abstand. Das war so das eine, an dem man sich festgehalten hat. Weißt du, alles andere komplett scheiße, aber die beste Pizzeria. Wirklich,
aber ich glaub,
die Pizza war riesig.
Ich glaube aber, die meisten, die halt dort wohnen, die suchen sich's ja nicht aus, dort zu wohnen.
Natürlich nicht. Ja. Das ist der einzige Weg, wie du innenstadtnah für kein Geld wohnen kannst.
Ja, ja.
Alter, meine Miete, ich habe 50 Quadratmeter gehabt und habe 198 Schlappen bezahlt.
Was? 50 Quadratmeter?
50 Quadratmeter. Ich hatte 51 Quadratmeter, Bruder. Ich hatte zwei Zimmer, ein Bad und eine kleine Küche. So
okay, das ist Killer.
Ich hab dem Vermieter einen Ofen abgekauft für einen Kasten Bier. Der stand da schon so drin. Dann habe ich den einmal angemacht, da hat sich meine, ich habe eine Pizza in dem Ofen gemacht, kein Scheiß. Da hat sich meine Stromrechnung in dem Monat verdoppelt. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht nicht mehr.
Ach so, das war so ein richtiger Oldschool 8000
Watt. Der war so aus 1974 Elektroofen. Ja. Der hat so viel Strom gezogen, dass bei den Nachbarn die Lichter ausgegangen sind.
Ich wollte gerade sagen, dann flimmert's in der Nachbarschaft. Sobald du deinen Ofen anmachst, merkst du so Stromausfall in Dortmund. Nordrhein-Westfalen ist am Ende. Irgendjemand?
Bierdorfer macht sich eine Fungi.
So. Hey, aber Basti, wir springen jetzt von Thema zu Thema, Alter. Was ist aber heute im Bürgerbüro passiert?
Das haben wir im
Podcast
ja noch nie gemacht.
Nee, aber was ist mit dem Bürgerbüro? Ich bin voll neugierig. Was ist im Bürgerbüro passiert dann?
Gar nichts. Es ist einfach der Ort des Todes. Du bist da, dann kommst du zu dieser Sachbearbeiterin, die sitzen in so Parzellen. Aber wirklich, wie, erinnerst du dich noch an den ersten Matrix-Film, wo Mr. Anderson drin arbeitet?
Ja.
Also wo Neo hat ja in dem Matrix-Film arbeitet er in irgendeiner gesichtslosen Firma in so einem 4x4 Meter Block oder 2x2 Meter Block, ne?
Ja.
Weißt du, wo alle nebeneinander in so 1,50 Meter hohen, in so Kästen sitzen, genau. Und das machen die da auch. Die sitzen auch in so Kästen. Links an der Wand der Sachbearbeiterin kleben die vielen Prominenten, die sie schon hatte, so ein paar verblichene Fotos auch so von Dirk Bach, der schon über 10 Jahre tot ist, der war mal da. Weil selbst Stefan Raab muss seinen Reisepass selber abholen, verstehst du?
Aber willst du jetzt mal den Hammer hören, Bruder? Das sind ja Beamte. Nee. Und wenn du zum Beispiel, ich kenne jemanden, also sie hat versucht, Beamtin zu werden, hat da 2 Jahre, hat sowas wie ein duales Ding gemacht, also musste auf eine Schule gehen und nebenher arbeiten und dann kam eine Prüfung. Und die hat die Prüfung nicht bestanden in einem Fach. Und weißt du, was jetzt der Hammer ist? Die kann keine Beamtin mehr werden und ist vorbei. Also die kann diese Prüfung nicht mehr wiederholen, gar nichts. Also die geben dir eine Chance und sie hat es einfach zu locker genommen. Die hat gedacht, ja gut, okay, einfach, Digga. Hat die halt abgekackt und dann ciao, Kakao. Hat halt die Punkte dann nicht erfüllt. Heftig, gell?
Das ist, aber was für eine Art von Beamte wollte sie jetzt sein? Auch beim
Amt?
Oder?
Ja, beim Amt, genau. Dann arbeitest du halt im Rathaus. Da gibt's halt eine
Prüfung. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bei meinen letzten Besuchen dort nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass ich einer Truppe aus NASA-Astronauten gegenüber sitze. Sage ich jetzt mal wertfrei.
Ja gut, aber ich denke jetzt auch nicht, dass sie da halt so eine Hardcore-Prüfung haben mit höherer Mathematik und irgendwas, aber... das fand ich schon krass. Ja, hey, wenn du Beamtin bist, Alter, dann, ich glaube, da hast du richtig, da bist du ja safe.
Ey, ohne Scheiß, wenn du Beamt, also früher war das auf jeden Fall so, du konntest theoretisch Beamtenstatus an dem Tag noch sagen, Arsch geleckt, auf Wiedersehen, ich bin krank, ihr könnt mich mal. Ich hatte einen Philosophielehrer, der kam, das habe ich in meinem Buch geschrieben, so, der kam halt nur, wenn das Wetter gut war. Wenn er mit dem Fahrrad kommen konnte, dann kam
nein,
er. Wenn es regnete, wenn es schneite, wenn es aussah, als wenn es regnen würde, wussten wir schon, Herr B. wird nicht eintreffen. Das wird nichts. Und der wusste auch, dass ihm nichts, also der gab natürlich dann irgendwelche Verwarnungen von der Schule, der war aber schon Mitte 50 und dem war es einfach egal. Der wusste, die können ihn nicht feuern. Das Schlimmste, was sie machen können, ist ihn beurlauben auf Bezahlung. Das ist auf Deutsch das, was er sowieso schon die ganze Zeit macht, aber ohne den Druck noch aus dem Fenster zu gucken, wie das Wetter heute ist. Das war der Unterschied. Der war ein total netter Typ, aber ich habe, glaube ich, 7., 8. Klasse habe ich in Philosophie exakt einen Namen gelernt oder so, das war's.
Da siehst du mal, er ist konsequent.
Er ist konsequent.
Aber der hat sich gedacht, aber guck mal, der saß zu Hause und der hat gesagt, guck mal, es gibt Regeln im Leben. Wenn es regnet oder schneit, gehe ich. Ich habe keinen Bock, aus dem Haus zu gehen. Und guck mal, wie krass. Der ist halt Beamter, der kann einfach nicht gekündigt werden.
Genau. Und das war, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das so. Du warst unkündbar. Und das ist natürlich ein System. Ich muss ehrlich gesagt mal nachschlagen, woher das stammt. Es ging um Staatsbeamte früher. Ne? Es ging darum, dass der Staat dauerhaft repräsentiert ist und diese Leute keine Angst vor Arbeitslosigkeit haben müssen, glaube ich. Das deutsche Beamtentum ist, glaube ich, älter als der Erste Weltkrieg. Also das geht richtig lange zurück. Das gibt's ja nicht in jedem Land. Ne? In Deutschland gibt's die Verbeamtung. Und das ist auf jeden Fall schon, es gibt ja so einen Comedian, der hat so ein Comedy-Programm, Jackpot. Das ist Jackpot. Verbeamtung ist wirklich Jackpot, weil dann ist, du bist privat krankenversichert, DBK, Deutsche Beamtenkrankenversicherung, ne?
Okay. Aber zahlst du selber?
Nee, du bekommst Beihilfe. Also du zahlst nur anteilig deine Krankenversicherung.
Krass.
Ja. Also so Lehrer und so war früher auf jeden Fall, als meine Eltern Lehrer wurden, war es ein richtig guter Job, auch gut bezahlt. Mittlerweile ist das aber eben nicht mehr so. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die seit ein paar Jahren, die hat Medienwissenschaften studiert, hat dann auch in dem Bereich gearbeitet bei so einer Eventagentur, war super scheiße. Chef hat sie wie Kacke behandelt und hat sich irgendwann entschieden, ich werde jetzt Grundschullehrerin. Und erstmal musste das ganze Studium natürlich noch durchziehen, irgendwie Mitte 30. Und dann machen die das heute mittlerweile bei Lehrern zum Beispiel auch oft so, dass die dich nur in so einer Art Zeitvertrag anrichten. Also zum Beispiel, du wirst nur für ein Schuljahr angestellt, dann kannst du dich in der Sommerpause schön arbeitslos melden. Du hast keine Arbeitsrechte, du verdienst viel weniger als die anderen. Das ist richtig scheiße. Und dann guckst du dir, und dann sitzt du so im Lehrerzimmer als junger, engagierter, 30-jähriger Lehrer, der Bock hat, Schülern was beizubringen, guckst dir den 60-jährigen Philosophielehrer an, der nur kommt, wenn schönes Wetter ist, weil er mit dem Fahrrad kommen möchte. Der aber Beamter ist und irgendwie seine guten 5 netto im Monat macht, das ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, das ist also schon heftig.
Das ist nicht so richtig geil. Also, aber natürlich, dass so Sachen wie Beamtenstatus etc. irgendwann auch mal überarbeitet gehören in neuen Arbeitsbedingungen, dass Leute nicht... Wir hatten Lehrer, die richtig cool waren. Mein Vater war zum Beispiel auch ein Lehrer, der sich richtig Mühe gegeben hat in der Schule. Und wir hatten Lehrer, denen es scheißegal war. Also komplett scheißegal, wo du das auch gemerkt hast von Sekunde 1 an. Und dafür ist der Beamtenstatus dann wieder scheiße, weil du kannst nicht hingehen und den Leuten irgendwas, du kannst denen nichts tun, so, außer versetzen. Das ist so das Einzige, was du ihnen antun kannst. Da können die aber auch gegen klagen. Aber du kannst jetzt nicht zum Lehrer gehen und sagen, hör mal Ulrich, du machst hier deinen Job nicht ordentlich, ich versetze dich jetzt mal nach, Stuttgart.
Warum Ulrich jetzt?
Weil die Lehrer meiner Kindheit alle Ulrich, Bernd, Klaus, Thomas oder... Alle Lehrer, mit denen ich aufgewachsen bin, waren Boomer aus den 60ern. Die hießen halt alle Klaus, Ulrich, Uli, Uwe. Die hießen alle so.
Jetzt war ich bin ja Pate bei Schule gegen Rassismus, hatte ich dir erzählt. Aber da war das Kollegium richtig jung, Basti. Also die waren alle so 30, 35. Fand ich echt cool. Richtig coole, junge Lehrer.
Hatte ich auch das Gefühl, als ich das letzte Mal... Ich bin ja auch Pate bei Schule gegen Rassismus, schon länger als du. Und,
Ich bin schon seit sieben, es ist ja meine zweite Patenschaft. Ich war schon vor 7, 8 Jahren an einem anderen Gymnasium.
Es ist doch schön, dass du auch mal die Gelegenheit bekommst auf dem Gymnasium.
Deswegen habe ich es auch gemacht, das war auch meine Eröffnungsrede. Ich so, jetzt kann ich endlich mal sagen, ich war auf dem Gymi. Aber das geil. Wir sind jetzt beide Paten, Alter. Wir müssten jetzt eigentlich mit...
Gibt es das im Islam eigentlich auch, diese Patennummer, die es bei den Christen gibt? Weil Paten, also in Deutschland ist es immer noch so, wenn man jemanden fragt, möchtest du Pate meines Kindes sein, ist das erstens natürlich eine große Ehre. Und zweitens... Ja, ja. Der eigentliche Grund dahinter ist ja, dass du, wenn du Pate eines Kindes bist, dass du dann, wenn die Eltern tödlich verunglücken, die Rolle einnimmst der Eltern. Ja. Das ist der Gedanke.
Finde ich super.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so gehandhabt wird und ob das auch rechtlich wirklich bindend ist. Das weiß ich nicht.
Aber also es gibt's ja, ich hab viele Freunde, jetzt so zum Beispiel Griechen und Kroaten etc., die haben das immer noch. Also heutzutage gibt's das ja immer noch. Bei uns Türken gibt's das nicht, glaube ich. Also ich habe das jetzt nie gehört, so Pate. Aber
meine Kinder
das,
haben zum Beispiel keine Pateneltern, das gibt's nicht.
Nee. Also man sagt dann zum Beispiel, wenn man, wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, etc., dann geht man halt und sagt, hey, achte auf meine Kinder, weißt du, ich überlasse sie dir. Im Gewissen, also mit gutem Gewissen, weil ich weiß, du wirst dich um sie kümmern.
Okay.
Aber so, dass man das so zelebriert, das gibt's nicht. Also ich finde das aber cool. Ich finde diesen Gedanken, das finde ich echt schön. Und ich glaube, damals war das halt auch wichtig, weil ich meine, es gab viele Krankheiten, es gab Krieg sehr oft früher, dass man halt so etwas sich schon abgesichert hat oder seine Kinder abgesichert hat.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt das noch aus der Mittelalterzeit. Ne?
Ja, meine ich ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei deinen eigenen Eltern aufwächst, wirklich nicht so hoch war.
Und muss ja auch überlegen, manche hatten ja dann 5, 6, 7, 8 Kinder. Also das schon, also wenn man Patenonkel ist von ein paar Kindern, ist dann kannst
dann
du sagen,
du echt
okay, Problem. Drei
wenn, wenn die Eltern mit dem Flugzeug abstürzen, dann hast du auf einmal 7 Kids von einem auf den anderen Tag.
Ja, das hätte
ich auch nur so semi-cool, glaube ich.
Ja. Oder du sagst so, hä? Nee, das habe ich gar nicht.
das kenne ich gar nicht.
Richtiger Bastard. Du so, hä, habe ich gar nicht gesagt. Ja, aber wir haben das doch auf Kamera, als wir diese Feier gemacht haben. Ja, aber ich habe gedacht, es ist ein Geburtstag. Also, boah, kennst du Leute, die so richtig übel lügen? Die dann so, hä, nee, was? Das habe ich, nee.
ich habe letztens auf einer Hochzeit übrigens das Äquivalent gelernt zu dem türkischen, bei euch ist ja so mit dem Geschenk, dass es öffentlich vorgelesen wird und so, ne?
Also der Name und die Geldsumme wird durchgegeben, ja.
Ja, das ist ja mega Druck. Das ist ja einfach krass. Das ist ja so wirklich so, ja, der Hüseyin, der hat hier nur 30 Euro gespendet. Wir wissen ja alle, der ist Zahnarzt. Hurensohn! Rufen wir jetzt einmal Hurensohn.
Ja, aber das ist ja, das habe ich doch in der Show, Basti, wo ich sage, das gilt ja eigentlich dafür, weil das wird öffentlich durchgesagt, damit derjenige, der die Hochzeit veranstaltet, weiß, wie viel die Familie gegeben hat, damit er bei der Hochzeit von der Familie genau das Gleiche zurückgibt.
Ja gut, aber dass das einen sozialen Druck erzeugt, ist ja irgendwie klar, oder? Also
ja, aber das juckt ja die Leute nicht. Weißt du, wenn dann einer vorgeht und sagt, ja 50 Euro, also du kannst ja auch die Hochzeit absagen. Wenn du sagst, hey, ich habe kein Cash, dann sagst du halt, hey, wir sind verhindert, wir konnten nicht kommen, da ist ja keiner sauer. Bei euch ist ja richtig mit Einladungen, Platzkarten. Ja, kommt ihr jetzt zu zweit oder alleine? Ja, wir müssen die Platzkarten schreiben. Bei uns gibt's diese Regelung gar nicht, Alter. Du kriegst eine Einladung und dann kommst du. Entweder kommen 5, 8, 12, 17. Keine Ahnung.
Man muss doch wissen, wie viele Stühle man hinstellt und wie viele Schnitzel
Digga,
man bestellt.
Ja, deswegen feiern wir in Riesenhallen, damit es keinen sozialen Druck gibt, wie viele Leute man mitbringt. Verstehst du? Damit man am Ende sagt, bei euch haben wir nur mit 2 gerechnet. Jetzt stell dir mal vor, du bist eingeladen auf eine Hochzeit.
Boah, und du bringst einen extra mit, ne, in Deutschland, das wäre Todesurteil.
Das wäre Todesurteil. Sorry, du stehst nicht auf der Gästeliste. Und dann würden die dich einfach rauswerfen.
Dann kannst du gehen, genau.
Ja.
Das, auf jeden Fall, das ist...
Oh, jetzt müssen wir den ganzen Sitzplan ändern.
Oh je, der Sitzplan passt nicht mehr. Oh je. Man kann mit Sitzplan kann man auch große Probleme haben. Jedenfalls auf der Hochzeit, auf der ich war,
ja.
Da wurden Geschenke auf Tassen geschrieben, glaube ich. Und dann sollte der Bräutigam die Braut sie hinter sich werfen. Genau. Und der Bräutigam sollte sie auffangen. Und die Braut hatte verbundene Augen. Ich bin kein großer Freund von Hochzeitsspielen, aber das war okay. Ja, also der Gag sollte ursprünglich sein, dass sie natürlich komplett daneben wirft und trifft ihn nicht und bla bla bla. Ne? Das war der Gedanke. Er hat aber, glaube ich, fast alles gefangen.
Wow.
Und auf diesen Tassen standen die Geschenke drauf. Und das war auch so ein, also da konnten die Gäste draufschreiben, was sie dem Brautpaar jetzt so als kleines Ding schenken irgendwie. Ne? Und da war der Stretch von, also das war wirklich ein bisschen absurd. So irgendwie Leute haben draufgeschrieben, 4 Tage in der Provence. Und einer hat halt draufgeschrieben, und das wurde mit Namen vorgelesen, eine Tasse Kaffee in meinem Lieblingscafé. Ja, und noch nicht mal Kaffee und Kuchen so, weißt du, noch nicht mal so, ja, ein Buffet oder ein Brunch oder so, so eine Tasse Kaffee in meinem Lieblingscafé. Das kam, also das fand ich, da war der soziale Druck auf jeden Fall da und das war auch ein bisschen seltsam.
Aber was ist mehr wert? 4 Tage in der Provence oder eine Tasse Kaffee mit deinem guten Freund, der mit dir Zeit verbringt und sich mit dir austauscht?
Auf jeden Fall 4 Tage in der Provence.
Scheiß auf den Bastard, Alter. Seine Kaffeetasse soll der sich in den Arsch schieben. Du kleiner Geizhals, so dreckiger.
Dem Wichser.
Was will denn der überhaupt, Alter?
Den hätte ich von Securities vom Gelände führen lassen. Ich hätte gesagt, okay, wir sehen uns in einem Kaffee irgendwann. Aber du isst hier nicht mehr am Buffet. Ich glaube, dass die soziale Verpflichtung, die mit solchen Klamotten mitkommt, auch relativ groß ist. Also ja, Bro, bei Hochzeiten und
es ist generell so. Guck mal, ich war jetzt auf dem Kindergeburtstag und ich habe mir jetzt halt gedacht, ich so, okay, was soll ich jetzt kaufen? Und dann habe ich halt eine Puppe gekauft, weißt du, und so ein Lego, keine Ahnung, Ninjago
Lego
oder
geht
so.
Immer. Ja. Ninjago, genau, damit hat Lego sich, ich glaube, die Lego-Verantwortlichen wichsen auch jeden Abend auf ihre Finanzergebnisse von diesem Ninjago-Shit.
Mhm.
Das ist und so jetzt? Unglaublich viel Geld, das da gemacht wurde, ne? Unglaublich.
Ja, Bro, die machen generell, aber die sind klug von Lego. Die machen ja auch Playstation-Spiele, weißt du, mit Star Wars, Playstation-Spiele, Jurassic Park, etc. Also, die haben sich weiterentwickelt, die haben dieses Digitale mitgenommen. Das kann man denen, die haben nicht diesen Nokia-Move gebracht. Hä, wer braucht schon ein Smartphone?
Ja, aber die haben, genau das, was du sagst, die haben sich sehr klug weiterentwickelt.
Absolut,
die haben geguckt,
absolut.
Wie kann man Kids noch über das normale Lego hinaus, weil zum Beispiel Lego ist ja eigentlich nur geil zum Bauen, nicht zum Spielen.
Ja.
Also, wer setzt sich hin und spielt mit seinen Lego-Sachen? Niemand.
Ja, doch.
Aber
also,
sie bauen, machen die meisten gerne so.
Das war bei mir gerade andersrum. Ich habe es gehasst, Lego so zu bauen, wie es mir vorgegeben wurde. Ich habe dann selber so Raumschiffe gebaut, irgendwie so Eigeninterpretationen. Die sahen
weil
dann natürlich
du ein Freigeist
beschissen
bist,
aus.
Prinzessin.
Ja, nicht, weil ich ein Freigeist bin, aber für mich war immer so dieses, wo jetzt, welches? Und dann hat ein Teil gefehlt, dann konntest du es ja gar nicht weiterbauen. Weißt du, du musstest dir
so eine Lampe und dann passt der Arm auf einmal nicht mehr an den, weiß ich nicht, an den Verladekran, den du baust oder
ja,
so.
Ja, keine Ahnung, Alter. Oder im Raumschiff, weißt du, du kennst es ja auch, du baust es einmal, dann baut man es wieder auseinander oder tut es einfach in seine Lego-Kiste und dann wollte man es wieder bauen, dann hat man das eine Teil im Mittelstück nicht gefunden, weil dein Nachbar, der kleine Bastard, ein paar Sachen gezockt hat. Und das war in dem Fall immer ich. Aber auf jeden Fall bin ich dann dahin und hab diese Geschenke mitgenommen. Und da ist ja auch so, Kindergeburtstag, so, okay, jetzt machen wir die Geschenke auf. Bro, und dann haben die anderen so richtig große Sachen gehabt. Weißt du, so eine Autorennbahn, Elektrofahrzeug, so mit was so um, wenn es umkippt. Und dann kam ich einfach mit dieser Puppe und Lego und mich haben wirklich, kennst du bei Breaking Bad, wo Walter White auf den Geburtstag von diesen ehemaligen seinen Freunden geht, mit dem er dieses Chemieunternehmen gegründet hat. Gray,
oh, ja.
Ja, das heißt irgendwie Gray, weil er heißt Walter White
Gray
und der
Meta,
Typ heißt Black, genau.
Ja. Gray Meta.
Und der hatte doch auch nur so ein kleines Geschenk, wo er gesagt hat, hey, weißt du noch damals? Und der so, danke Walter, danke. Und die anderen hatten so Hardcore. Und ich kam mir auch so vor, weißt du, weil dann waren auch so die Blicke. Digga, dein Ernst? Du hast einfach eine scheiß Puppe? Und so ein kleines Lego gekauft, du dreckiger Geizhals, weißt du, du dreckiger...
Wie viele andere Eltern waren da?
10, also 10 Elternpaare waren da noch. Also es waren dann halt schon Blicke, wo ich mir gedacht habe, wuhu.
Das gab es in unserer Kindheit übrigens nicht. Ich kann mich nicht an einen Kindergeburtstag erinnern, wo Eltern dabei waren. Das gab es bei uns nicht.
Ja doch, also bei mir war es immer so, guck mal, ich sag dir, wie mein Geburtstag war. Meine Eltern sind zum Aldi, haben Schwarzwälder Kirschtorte gekauft. Kerzen drauf, dann war mein Opa da, mein Onkel da, es gab 2 Geschenke, Kerzen ausgeblasen, Cola, Fanta, tschüss, fertig. Also, das war Geburtstag, Digga.
Oh, sorry, warte, ich hab grad Tränen in den Augen.
Ja.
Danke.
Ja. Das war
zu schön, um wahr zu sein.
Ja, ich hatte auch dieses nicht, also bei uns war nur, wenn türkischer Besuch war, nicht. Die Kids, aber so groß, so wie die es jetzt, heutzutage, Boruk, Kindergeburtstage sind ja wie Hochzeiten.
Alter, das ist so krank.
Das Kind bekommt einen Zahn. Wir machen eine Zahnparty. Das Kind bekommt eine Namensparty, Genderparty, Fußpilzparty.
Scheißparty.
Moruk. Für alles eine Party, Lan, wo ich mir denke, ich muss in die Luftballonbranche einsteigen. Hab ich dir das mal erzählt? Ich war mal auf einer Geburtstagsfeier. Bruder, es waren 50 Leute da. Die Mutter hatte so ein Teil bestellt, so eine Leinwand, gedruckt mit dem Bild ihrer Tochter. Daneben stand, ich werde jetzt ein Jahr alt. Das Kind hat gar nichts mitbekommen. Doch, ich hatte dir das erzählt. Stimmt, ich hatte dir das erzählt.
Ich war ja auf der großen Piratenparty für einen Zweijährigen.
Stimmt, das war auch eine richtig strange Nummer, Digga.
Ja. Ich komme da rein, alle Eltern verkleidet. Ich so, warum seid ihr denn alle verkleidet? Weißt du, dann kommt dir so ein Torben entgegen. Mit so einem Fake-Haken in der Hand und einer Augenklappe. Und sagst du, ja, du kannst ja auch was aus der Kiste nehmen. Wir verkleiden uns ja alle. Und ich denk so, bevor ich das tue, nehme ich Heroin.
Ja. Und nachdem man Heroin nimmt, dann sehen sowieso alle aus wie Piraten.
Also diesen Zirkus, bei mir war es nicht die River Cola. Ich glaube, der krasseste Kindergeburtstag, den ich hatte, war mit meinen Eltern und irgendwie, also meinem Vater, meine Mutter hat sowas nie mitgemacht. Und so 10 Nachbarskinder in die Pfannfabrik nach Essen zu fahren.
Was ist das?
Das ist im weitesten Sinne eine Bowlingbahn. Ein ziemlich bedrückender, dunkler Ort, in dem es aber dann auch...
Aber trotzdem geil.
Ja, Bowlingbahn
geil.
War ganz gut so. Ja, das war ganz gut. Zu Hause gab es dann irgendwie mein Lieblingsessen, Spaghetti Bolognese und ein Stück Kuchen. Und am Ende habe ich geheult, weil es irgendwas nicht gab, was ich unbedingt haben wollte. So.
Nein, du warst dieser kleine, verwöhnte Lehrerkind-Bastard. Was? Ich habe nicht meinen C64 bekommen?
Ich bin 84 geboren, Mann.
Boah. Hast du echt, warst du so ein kleiner, verwöhnter Bastard? Ich hab euch doch gesagt, ich möchte den C64. Warst du so einer, der dann so die Geschenke auf den Boden geschmissen hat?
Meine Eltern waren ziemlich geizig.
Es gibt auch dieses Video auf Instagram oder auf Twitter habe ich das, glaube ich, gesehen. So ein Vater hat eine PlayStation 5-Karton. Und da war aber eine PlayStation 4 drin. Und der Junge ist, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder so. Der packt es dann aus, findet die PlayStation 4 und dann wirft er das einfach gegen den Fernseher und kotzt sich voll zu. Der war einfach richtig sauer. Wo ich mir denke, hey Bro, Alter, am Ende ist es trotzdem eine PlayStation 4. Weißt du?
Ja, also ist schon ein undankbares kleines Stück Scheiße, oder? Also... So war ich nicht und so wäre ich auch nicht gewesen. Nee.
Aber halt's mal, Lan. Ich glaube schon, dass du so ein kleiner. Ich glaube schon, du versuchst es jetzt noch schön zu reden. Aber ich glaube, du hast dann so mit deinen Eltern, du hast ja noch einen Brief geschrieben am Abend. Werte Eltern. Ich glaube, wir waren uns. Ich glaube, ich habe meinen Wunsch eindeutig geäußert. Und oder hast du eine Liste?
Meine
gehabt?
Eltern haben immer gerne Briefe an Leute geschrieben. Zum Beispiel unserer Putzfrau haben sie mal einen Brief geschrieben. Und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt.
Stopp.
Das kommt in einem meiner Bücher vor.
Stopp.
Ja, wir hatten eine Putzfrau.
Ja, dann fick dich doch, alter Bastian Bielendorfer, du kleiner, dreckiger Bastard. Ja, Mann, ich bin wirklich in einer Scheißgegend aufgewachsen, in Gelsenkirchen, das war alles so. Du hast eine Putzfrau?
Ja. Meine Mom hatte eine Putzfrau.
Ja. Ach so, ja, genau, die hat nur für deine Mom geputzt.
Nee, aber also die hat nicht mein Kinderzimmer oder so geputzt. Ich war da auch schon älter, da war ich schon um die 20 oder so.
Fantasie?
Aber nein, auf keinen Fall. Aber die Putzfrau hat auf jeden Fall damals den Staubsauger beschimpft, das weiß ich noch. Ein verficktes Scheißding oder so gesagt. Da haben meine Eltern ihren Brief geschrieben, dass sie bitte solche Worte in unserem Haus nicht benutzen sollen. Und sie hat ihnen zurückgeschrieben, dass sie sich ficken sollen.
Echt, haben deine Eltern dann geschrieben, wir möchten, dass sie
richtig,
Kraftausdrücke...
Meine Eltern hatten so diese ganz seltsame Art, dass sie dachten, es wäre jetzt eine gute Idee, das so freundlich so von oben herab so ein bisschen zu formulieren. So. Mhm. Liebe Frau Konschnigger, uns ist aufgefallen, dass Sie letztens bei der Pflege des Bodens den links als verficktes Scheißding und das sagt uns nicht so wirklich zu. Wir würden uns wünschen, dass Sie so solche verbalen Ausfälle nicht haben. Bla bla bla. Und das hat mit natürlich die Frau noch viel wütender gemacht.
Boah. Ja, aber irgendwie, wahrscheinlich haben sich deine Eltern nicht getraut, das denen ins Gesicht zu sagen. Weißt du, so die direkte Konfrontation vielleicht, weil ich glaube, deine Eltern waren einfach so in der Hinsicht halt voll lieb und zurückhaltend, haben sich gedacht, oi, also es war jetzt, verstehst du, die saßen dann abends am bei euch zu Abendbrot am Tisch und haben sich dann
meine Eltern waren immer unglaublich großzügig und lieb zu den Leuten und teilweise auch so
genau deswegen meine ich ja aber ich glaube halt die haben dann die saßen am Esstisch hatten ihr Schwarzbrot haben da so Käse draufgelegt und Tomaten und haben gesagt ja es gibt ein Problem und wie lösen wir das jetzt und wir schreiben am besten einen Brief weil dann hat sich's auch schwarz auf weiß falls es nochmal vorkommt dann können wir uns drauf beziehen weißt du ich glaube deine Eltern haben so gedacht. Aber du bist doch auch so ein Lieber. Du bist doch auch so ein Briefschreiber, Alter.
Ich bin kein Briefschreiber, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr, also sehr lieber Arbeitgeber. Schon zu lieb. Das habe ich dir ja schon mal erzählt mit der Arbeitsplatte, die 30 Zentimeter zu kurz war und so. Und ich gesagt habe, ach, ist egal, ist nicht so schlimm. Wenn ich Arbeitgeber wäre, wäre ich der schlimmste Arbeitgeber. Ich wäre innerhalb von einer Woche pleite, weil ich das überhaupt nicht kann.
Ja. Die so bei Google, du bist so CEO von Google und die so, hey, die Suchmaschine geht nicht. Ja, ist ja kein Problem. Macht euch keine Sorgen. Ist euer Gehalt schon auf dem Konto? Ja, ja. Ja, dann ist doch alles gut. Gar kein Problem. Lasst uns doch alle gut sein.
Ja, ich bin wirklich nicht so gut drin. So. Also ich könnte Leute entlassen, könnte ich gar nicht. Und auch bei anderen Sachen so, das ich kann sowas nicht gut.
Das ist wirklich eine Kunst auch, Basti. Ich glaube, bei uns beiden ist das Problem, wir können entweder komplett lieb sein oder halt komplett scheiße sein. Aber so dieses diplomatische, nett sein, aber die Leute zu etwas bringen, das fehlt uns. Das kriegen wir nicht hin.
Ja, ich bin dann halt so übertrieben nett. Ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Cleaning Lady und wenn die kommt, dann stelle ich dir halt auch immer Kuchen hin, zum Beispiel. So, ne?
Ja, aber das halt finde ich geil. Aber das ist doch cool, Bruder. Das ist nicht zu nett, das ist menschlich. Weißt du warum? Weil würdest du diesen Beruf machen bei jemandem zu Hause, würdest du dir das Gleiche wünschen. Deswegen machst du das. Und weil du dir denkst, hey, wenn die dort, guck mal, bei meiner Mama in der Türkei, die Putzfrau zum Beispiel, wenn wir da sind, dann kommt auch eine Putzfrau. Das ist keine Putzfrau. Das ist so, das ist wie so eine Haushaltshilfe. Die kocht dann zum Beispiel für uns, die macht Frühstück. Und dann sitzen wir aber auch mit ihr am Tisch und frühstücken zusammen. Weißt du? Dann räumt die wieder alles auf, dann macht die das Wohnzimmer, die kommt zweimal in der Woche. Aber es gab auch so Tage, wo die jeden Tag gekommen ist, Frühstück gemacht hat und Mittagessen. Und dann saß sie immer mit uns, hat gegessen. Weil die gehört doch dazu, Alter. Weißt du, was sollen wir ihr sagen? Ess du dann bitte alleine oder wir möchten nicht, dass du mit uns speist.
Du würdest es nicht glauben. Also zum Beispiel, ich habe in einem Haus gewohnt, da wohnte unten so eine reiche Bitch drin. Die hat den Handwerkern verboten, bei ihr auf Toilette zu gehen. Die sollten in ein Restaurant zwei Straßen weiter auf Toilette gehen. Ich auch so, Alter, was? Ja, die Leute reparieren deinen Badezimmerschrank oder deinen Scheiß. Und das ist dein Ernst so? Die dürfen bei dir deine Toilette nicht benutzen?
Ja, aber das ist doch assi, Alter. Also bei aller Liebe.
Ist das assi.
Ich habe auch hier letztens jemanden gehabt, einen Handwerker, der nur kurz, wirklich ganz kurz, was korrigieren musste, weil da die Elektrik irgendwie nicht ging. Und hat er gesagt, kann ich noch kurz auf Toilette? Ich sage, ja, natürlich. Also, weißt du, und ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass ich da Kameras hatte, aber nein, aber das ist doch menschlich, Alter. Das finde ich scheiße. Da bin ich voll bei dir.
Also, auf die Idee würde ich nicht kommen, dass jemand, der hier arbeitet, nicht auf Toilette gehen darf.
Ja,
oder
das
so,
ist doch scheiße,
kommt,
Alter.
Ist doch krank. Ja. Ja, aber es gibt Leute, die so elitär sind. Es gibt Leute, die so. Es gibt einfach so Leute, ne? die sich so.
Aber ich glaube, es hat nichts mit elitär zu tun, was ich glaube, die gibt es in jeder Schicht irgendwie. Also, ist das jetzt herablassend, wenn ich sage in jeder Schicht? Aber.
Nö.
Ja, also ich glaube, das sind ja nicht nur elitäre Leute. Es gibt bestimmt auch ganz normale, die dann sagen: Nee, ich will das nicht. Nee, jetzt gehen Sie bitte raus. Also. Ich finde das, man sollte wirklich jeden so behandeln, wie man auch selber behandelt werden möchte. Und
die goldene Regel, das hat Jesus schon gesagt.
Ja, aber ist doch so, Bruder. Ist doch asozial. Ich finde das geil, dass du das mit deiner Putzfrau machst. Und die jetzige Putzfrau, wie geht die? Wie ist die so?
Wie ist die so? Die super nett.
Ja, ich meine nur
die
Fantasie.
Die darf auch schimpfen. Oh, du immer mit deinem komischen Fantasie, du hast immer
ich
diese seltsame...
Hey, ich frag doch einfach. Bist du dann nicht so, dass du dann so, wenn du dann so alleine aufwachst oder so, du bist in der Wohnung und ja, du bist gerade im Büro und die so, und jetzt ist gerade Sommer und die kommt rein, die so, guten Morgen. Und du so, hallo? Freuen sich vielleicht auch ein Glas Wein? Oh nein, nee, ich trinke nicht bei Arbeit. Also ist ja kein Problem, die können gerne einfach auch ein Glas
Ach so,
Wein haben.
Das Erste, was du vorgemacht hast, bin ich gar nicht die... Ah, okay.
Ja, nee, sie hat diesen Akzent. Nein, ich trinke gar keinen Wein. Und das ist, doch, sie können gerne ein Glas Wein trinken. Das ist kein Problem. Erzählen Sie doch aus Ihrem Leben. Was soll ich Ihnen sagen? Leben ist so hart. Es gibt auch andere Sachen, die hart sein können.
Oh mein Gott.
Oh nein, Herr Bielendorf. Oh, Sie sind so kräftig. Sie haben so viele Muskeln.
Was für ein Weird-Porn-Intro machst du gerade aus meinem...
Guck mal, ich hab dir das jetzt erzählt, aber nachher, wenn du auflegst heute Abend, dann liegst du in deinem Bett und dann denkst du an diese Geschichte. Du so, eigentlich macht mich das gerade schon geil.
Ja. Naja, das ist ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, in Alliteration haben wir auch schon mal darüber gesprochen.
Über
das
was?
Das ist angeblich einer der Hauptgründe, warum die, warum Porn-Intros oft so Sachbezug zu Tagesthemen haben, so, warum das stattfindet, wenn der Handwerker kommt oder in der Postfiliale oder im Kino oder so, weil angeblich Leute sich besser damit identifizieren können, wenn die heiße Blondine den Klempner fickt. Was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann.
Wie, was kannst du nicht nachvollziehen? Ach so, das ist Alltagssituationen sind, in denen die sich dann befinden, meinst du?
Genau.
Und dass dann die Fantasie mehr ballert.
Also ich brauche kein Gespräch vorher. Frau Schulze, Sie haben ja... Sie haben die Akten alle noch gar nicht bearbeitet.
Oh nein, Herr Meier. Was kann ich denn da tun?
Ja, da musst du jetzt entlassen. Oder es gibt
was, bitte, einen einzigen diese Stimme nochmal, bitte. Mach bitte diese Frau nochmal.
Was denn? Ja, und dann jetzt, warum machen Sie denn Ihre Hose auf, Herr Meier? Nee, also, ich bin ein gutes Mädchen. Ich bin auf einem katholischen Nonnenpastoriat aufgewachsen und jeden Abend mache ich 12 Rosenkränze und denke an den Herrn Jesu.
Du bist
und,
so ein Bastard.
Und ich schlafe mit den Händen über der Bettdecke ein. Oh, was ist das denn? Was haben Sie denn da in Ihrer Hose? Das ist riesig. Oh, Herr Meier.
Ja, also können Sie jetzt mal hier schön in die Futterluke reinschieben, ne? Schieben Sie das jetzt mal da rein. Ein von dem großen deutschen Philosophen Egon Kowalski.
Ich wollte gerade sagen, Digga, du hast dich gerade angehört wie Egon Kowalski.
Ja, können Sie hier gerne auf den Schreibtisch legen. Ja.
Ah, und deine Person, die du nachgemacht hast, die weibliche, die hat sich angehört wie so eine 80-Jährige. Ja. Oh, Basti, hey, deine Stimme war gerade so gut. Oh mein Gott.
Ja, danke. Also du willst ja mich jetzt hier aus dem Podcast raushaben. Kann ich denn irgendwas machen, um dich vom Gegenteil zu überzeugen? Also ich weiß, dass du mit RTL gesprochen hast, dass du einen neuen Partner haben willst und so. Und ich habe überlegt, vielleicht kann ich ja irgendwas machen, damit du Bock hast, dass ich weiter dabei bin.
Hey Bro, oh mein Gott, Basti, das ist dein verkanntes Talent, Bruder. Du bist der beste Synchronsprecher. Oh mein Gott. Und du musst Porno-Auto werden. Oh, ich krieg gerade Krämpfe in meinem Gesicht.
Oh, guck mal, schön hier den Biomüll in die Futterklappe rein. Oh, der Bock fett abgesaftet.
Boah, das ist so.
Also muss ich ja wirklich vorstellen, dass Leute, also das verstehe ich zum Beispiel, also vielleicht bin ich da jetzt auch unfair. Egon Kowalski, sicherlich ein absolut grandioser Typ, fantastischer Mann, ja, im weitesten Sinne Vorläufer des, ein Idol des Feminismus, wenn man so möchte. Also er hat sich wirklich viel mit Frauen beschäftigt. Und trotzdem ist mir komplett unerklärlich, wie man sich diesen Typ beim Bumsen angucken kann und dann Bock haben. Also das ist mir komplett unerklärlich. Der ist der schlimmstmögliche Mensch in allem. Also sieht einfach fürchterlich aus, hat ein fürchterliches Verhalten. Das, was er da redet, ist alles ganz fürchterlich. Warum sollte ich, wenn ich mir den angucke, dann sagen so, ja, jetzt hol mir mal schön hier das Bockfett aus der Leitung. Ja, hier die Fixade. Oh, ich, also Ist das was, wo du dann geil wirst, wenn du das hörst? Wenn das so ein fetter, alter Mann mit Glatze und so einem komischen Löwentattoo auf der Brust sagt?
Das ist wirklich eine gute Frage.
Als hätte ich jetzt gerade Michel Friedmann zur Immigrationskrise befragt.
Ich habe dich gefragt, ob du dir auch Egon Kowalski schleudern kannst. Nein, ich habe letztendlich, wie sehr, nee, weil du das jetzt gerade ansprichst, doch die Frage ist, wie sehr beachte ich als Mann den Mann in so einem Film? Eigentlich beachte ich ihn gar nicht. Deswegen, weil du diese Frage gestellt hast, habe ich mir gedacht so, hä, eigentlich? Nee, ich beachte ihn gar nicht.
Weißt du, warum Pornofilme im weitesten Sinne sowas wie ein feministischer Gewinn sind? Weil es einer der wenigen Bereiche ist, in denen Frauen besser bezahlt werden als Männer.
Ja, aber ich glaube, viel schlechter behandelt werden als Männer.
Ja, gut. Was willst du denn? Komm mal jetzt schön auf die Knie da runter.
Ja, aber Herr Meier.
Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Habe ich das überhaupt, Herr Meier?
Scheiße, Alter, diese Stimme ist so krass. Basti, habe ich dir das eigentlich erzählt, dass eine Frau einem indigenen Volk Starlink. Doch, das hatte ich dir erzählt. Doch, natürlich.
Was?
Eine Frau hat einem indigenen Volk Starlink von Elon Musk gespendet. Und die hatten jetzt Internetzugang und halt auch Computer.
Ja,
das hatte ich dir erzählt. Und die sind ja dann pornosüchtig geworden. Also die, vor allem die jungen Leute und die Männer sind alle pornosüchtig geworden. Die ziehen sich das von morgens bis abends rein. Was dadurch schon sehr lustig ist. Ja, und das soziale Gefüge ist halt jetzt komplett kaputt gegangen dort. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube halt auch, dass das viel in deinem Kopf kaputt macht, wenn man das die ganze Zeit konsumiert, sowas.
Ich glaube schon, wenn wir jetzt mal von meinem vulgären Getue, das natürlich nur aus künstlerischer Sicht enacted war. Ich habe mich vorher eingelesen, um überhaupt diese Kommunikation, die Egon Kowalski führt. Ich habe nie einen Film von dem gesehen. Futterloke.
Nein, du auf gar keinen Fall, Alter.
Das werden dir Sexualtherapeuten und besonders Jugendtherapeuten bestätigen können, dass das Sexualverhalten von Teenagern heute ein ganz anderes ist als vor 30 oder 40 Jahren. Weil ganz viele Teenager natürlich in ihrer frühesten Jugend schon beginnen, eine härteste Art von Pornos zu sehen übers Internet. Mit allen Arten von Analverkehr, Oralverkehr, was immer es auch gibt.
Oh nee, okay.
Ja, aber warte. Und die glauben dann, das wäre Teil einer normalen Sexualität. Und das führt dazu, dass ganz viele Jugendliche ganz ungewöhnliche sexuelle Erwartungen haben und auch ganz ungewöhnliche sexuelle Störungen aufweisen. Und dass dieses ganz normal, guck mal, ich glaube, du erinnerst dich an dein erstes Mal, ich erinnere mich an mein erstes Mal. Klar hatte ich davor auch schon mal ein Porno gesehen, so, weil das guckt man halt, wenn man, weiß nicht, 14, 15 ist, sieht man halt mal ein Porno, das kommt vor. Aber diese Dauerbeschallung, dass du ins Netz gehen kannst und zugeschissen wirst mit Milliarden Videos, mit den krassesten Sachen und dass du dann denkst, ja, das ist normal. Besonders junge Frauen, das ist wirklich kein Witz, also das habe ich von Sexualtherapeuten auch schon persönlich gehört, haben das Problem, dass 14, 15-jährige Mädels glauben, dass sie die Dinge, die in diesen Filmen passieren, in dieser Art und Weise auch tun müssen. Das ist natürlich totaler Wahnsinn.
Das ist ja krank, ja, absolut. Das ist ja krank. Also, wir hören uns jetzt wieder so an, als würden wir alles verbieten wollen, aber ich glaube halt, dass dieser Zugang zu all den Sachen, klar, hatten wir jetzt auch irgendwie Connections über Kumpels, die hatten ältere Brüder und dann ist man an so einen Film rangekommen. Aber ich glaube wirklich, dass es einen Grund gibt, weshalb diese Filme halt ab 18 sind und warum man das vorher nicht konsumieren sollte. Und ich meine, jetzt musst du dir halt vorstellen, du kannst ja mit 12 Jahren, das fand ich ja so toll, du hattest ja mal in einer Folge, hattest du das ja dann auch gesagt, wenn dann jemand auf eine Pornseite geht und da steht, sind sie 18, dass er sich dann denkt, ah nee, bin ich gar nicht. Oh shit, ich muss wieder raus, ja. Also ist ja klar, dass er dann drauf drückt, ja, ich bin 18 und dann zieht man sich das halt rein und man hat vollen Zugang. Einfach. Mit jedem fucking Handy oder mit dem iPad, mit dem Computer, keine Ahnung. Und du kannst es halt Tag ein, Tag ein, aus reinziehen und die denken ja, das ist die Realität. Und so verhält man sich dann halt auch und ich glaube schon,
dass das... Und das ist ein ernst gemeintes Problem, weil 14, 15-Jährige gar keine Ahnung haben, wie... Plus, dass natürlich mag jeder seinen Sex privat praktizieren, wie immer er möchte. Es sind viele Dinge, die man in Pornos sieht, weder sonderlich angenehm, noch... Also die Schauspieler in Pornos, die Darsteller in Pornos, machen ja manche Dinge in Pornos nur, damit andere Sachen gut sehbar sind, zum Beispiel. Manche Stellungen, damit man Sachen besser sehen kann, bla bla bla. Die sind aber im Privatgebrauch völlig unpraktikabel und beschissen und machen keinen Spaß.
Ja, oder so. Ja, tun weh, im schlimmsten Fall. Ja.
Tun weh, genau, und so. Und ja. Das kann man als 40-Jähriger wahrscheinlich einschätzen, als 15-Jähriger, der gerade aber erst entdeckt, was geht und was nicht geht, tut man das nicht. Und da haben die wirklich Probleme mit. Also das ist ernsthaft ein echtes Problem.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube, weißt du, wenn du Darsteller bist, denkst du, okay, ich mach das jetzt halt mit. Am Ende gibt's einen Scheck von 5.000 Euro und gut ist, ich gehe dann nach Hause und oder keine Ahnung, wie viel man da halt kriegt. Lass oder 10.000.
Lass mir mal die Futterluke voll machen. Ne? Du kannst es gar nicht. Mach du mir mal einen Pornodarsteller. Mach mal einen geilen Pornodarsteller. So richtig so Egon Kowalski. Versuch mal Egon Kowalski.
Ich kann das nicht, Digga. Ich kann
doch,
das
nicht. Ja.
Nee, aber guck mal, den kann ich gut. Guck mal.
Du klingst, weißt du, wie du klingst? Wie Räuber Hotzenplotz.
Ja. Guck mal. Ich zeig dir mal jetzt einen guten. Guck mal. Hallo, ich bin der Karl-Heinz. Ja, das quält ihr, Mädler. Hm? Jetzt komm ich mal her, mach mal ganz langsam. Nee, der Karl-Heinz mag das, ja. Ja, du alte Drecksau, ja.
Karl-Heinz, du bist ganz schön kräftig, Karl-Heinz.
Hannelore, du hältst jetzt deine Fresse. Das ist so, Hannelore.
Karl-Heinz, du bist aber ganz schön ein wilder Fuchs. Du vögelst mich wie
ein Fuchs?
Du vögelst mich wie ein Schäferhund.
Ja, das sage viele, ja. Ich bin der alte Drecksau, ja. Ich bin noch Karl-Heinz. Karl-Heinz!
Oh Gott, das ist wirklich...
Okay,
das war genug. Danke. Es gab vor vielen, vielen Jahren ja mal Sachsen-Paule. Kennst du noch Sachsen-Paule? Das war so ein Talkshow-Gast aus den 90ern. Wenn du ihn nicht mehr kennst, google ihn mal. Ein wahnsinnig hässlicher, kleiner, schwindsüchtiger Mann mit so einer gelb-weißlich-bleichen Haut. Der sah aus, als hätte man einen normalen Menschen kopiert. Zu oft durch den Kopierer geschoben. So sah der aus. Er hatte einen großen Pimmel. Der war allerdings trotzdem so wahnsinnig unattraktiv, dass man sich das nicht ganz... Viele dieser Figuren, die uns geprägt haben, die unser Leben schön gemacht haben, auch aus Talkshows, sind ja verschwunden. Rolf Eden ist tot. Wo ist eigentlich Schäfer Heinrich? Kennst du noch Schäfer Heinrich?
Ja, aber Schäfer Heinrich war bei Kampf der Reality Stars.
War?
Okay. Ja, der war echt korrekt.
Mit seinem Lieblingsschaf, oder?
Alle haben das war ein
dabei,
ja.
Schaf dabei. Ja, das ist die Holly. Die Holly ist 4 Jahre
aber
alt.
Aber Basti, irgendwann werden die über uns auch so reden. Irgendwann werden die auch sagen, hey, hörst du eigentlich noch was von diesem, wie heißt er nochmal, dieser Özcan?
Özcan.
Ja, die haben ja dieses Bratwurst und Baklava damals gemacht irgendwie, aber...
War nicht mehr so geil.
Ja, war nicht mehr so geil. Am Anfang ja, aber dann später haben die dann nur noch über Pornos geredet und so komische Geräusche gemacht. Und dieser Bastian Bielendorf hat dann so eine Frauenstimme gemacht, wobei die war richtig attraktiv.
Ja, war die? Also, Leute, ich muss jetzt mal wieder zurück meine Futterluke stopfen lassen. Dementsprechend,
der kleine Bastard.
Ich guck jetzt mal, wo der Eon hier so richtig die Fixsahne los wird. Wir wollen mal schön das Bockfett von der Wurst streichen. Und wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Bleibt schön hart und steif und gut gelaunt. Benehmt euch und passt auf euch auf. Und sollte diese Karriere enden als Podcaster und Comedian, dann mache ich einfach sowas. Dann synchronisiere ich Pornos. Das ist sowieso immer mein Traum gewesen.
Und ich ziehe sie mir jeden Tag rein.
Gesund. Ja. Tschüss.
Tschüss jetzt. Jetzt aber Kinder abschalten.
Boah, du bist so ekelhaft, Alter. Und dann noch sagst du noch Kinder, du Bastard. Heidi, ciao.
Das war ein Peter Lustig-Zitat.
Achso, tschüss.